Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen, und in den nächsten 2 Stunden geht es uns hier um eines der Dinge, ohne die, glaube ich, die meisten von uns nicht leben können, nämlich Musik. Sie bewegt uns, sie kann ja manchmal sogar unser Leben verändern oder es zumindest mit anderen Augen sehen lassen, gerade in diesen angespannten Zeiten. Sie kann Energie in unser Leben bringen, sie kann uns glücklich machen, aber auch tief traurig. Sie kann heilen, sie kann helfen und sie hilft uns manchmal auch, uns zu erinnern. Ich glaube, jeder kennt das mit den alten Songs, die plötzlich die Erinnerung wieder hervorrufen. Das kann Musik eben auch, und sie kann Jahrhunderte umspannen. Alte Musik hören wir zum Teil bis heute noch. Jahrhunderte alte Musik bewegt uns immer noch. Also es scheint irgendwie ein, generationenübergreifendes Phänomen zu sein, mit der Wirkung der Musik, die Kraft der Musik, die Kraft der Klänge. Warum berührt uns eigentlich Musik? Das wollen wir von Ihnen hören, von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen. Vielleicht machen Sie selber Musik oder hören Sie ganz oft ganz verschiedene. Wir wollen von Ihnen wissen, was bewegt Sie an der Musik, die Sie hören? Bei welchen Gelegenheiten hören Sie sie? Und wenn Sie Musik machen, welche machen Sie? Mit wem zusammen und welche Erfahrungen machen Sie da? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254, 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, gespräch@deutschlandfunkkultur.de, 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Erzählen Sie uns von der Kraft der Musik. Und bei uns sind 2 Menschen, die der eine macht selber Musik, der andere untersucht sie in der Tiefe. Markus Kreul ist Pianist und Dozent für Liedgestaltung an der Uni Augsburg. Podcaster ist er auch noch, also wenn man so will, auch fast so ein bisschen wie ein Kollege in einem Studio in Augsburg. Schönen guten Morgen, Herr Kreul.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Und Gunter Kreuz ist bei uns, einer der angesehensten Musikpsychologen hier im Lande von der Uni Oldenburg. Ein Mann, der auch Bücher geschrieben hat über das Singen und das Tanzen. Und jedes Mal ist auch das Wort glücklich mit drin in den Titeln, wenn es um Singen und ums Tanzen geht. Wir sind gespannt, ob wir ein bisschen Glück aufbauen können in dieser Sendung bis 11 Uhr. Herr Kreuz, auch Sie herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Ja, hallo, Herr Balzer und Herr Kreul.
Und natürlich kann man diese Sendung auch jederzeit hören, dann als Podcast oder im Netz über lange Zeit hinweg. Aber jetzt um 9:07 Uhr an diesem Samstagmorgen, da senden wir natürlich live hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie ist das eigentlich morgens mit der Musik, Herr Kreuz? Wenn Sie aufstehen, erstmal Musik?
Nee, ich höre morgens Wortsender, aber ich setze darauf, dass ich mit Musik gut eingeschlafen bin. Ich bevorzuge es eher abends, aber morgens eigentlich fast nie.
Sie schlafen mit Musik ein?
So, ja, gelegentlich schon. Also es ist doch, wenn man da so in der Einschlafphase ist und man hat noch ein nettes Musikstück, dann das finde ich sehr schön. Also das ist einfach angenehm.
Was empfehlen Sie denn zum Einschlafen? Sie sind der Musikpsychologe. Es gibt ja Menschen, die Einschlafschwierigkeiten haben. Vielleicht hilft ja manchmal Musik.
Also ich höre Musik, die wahrscheinlich kein Mensch hört. Ich bin so ein Nischenmensch. Ich höre Jazz. Aber Jazz, der keinem wehtut. Also so ein bisschen modern, smooth. Aber kein, ja, ein bisschen smooth, ein bisschen, auch ein bisschen funky und R&B dabei, also ja, aber instrumental vor allem.
Also smoother, funky, R&B, Jazz, damit schläft Gunter Kreuz ein, aber steht nicht damit auf. Wir werden aber natürlich weiterhören, auch von Ihnen als Wissenschaftler, als Forscher, was Musik eigentlich bewirken kann. Und das kann, glaube ich, einiges sein, bis hin zu medizinischen Wirkungen und therapeutischen Wirkungen. Auch das wollen wir alles hören. Wir sind sehr gespannt darauf. Markus Kreul, wie ist bei Ihnen? Setzen Sie sich erstmal morgens, noch bevor Sie richtig wach sind, vor dem ersten Kaffee an Ihr Klavier?
Sie können Gedanken lesen. Also ich bin tatsächlich der klassische Early-Bird-Typ, und es ist bei mir nicht vor dem Kaffee, aber nach dem Kaffee finden Sie mich wirklich am Klavier, und dann gibt es halt eben selbstgemachte Musik, die ich dann höre.
Selbstgemachte, also
selbstgespielte, nicht selbstgespielt. Also die Musik, an der ich gerade arbeite, die ich vorbereite.
Was spielen Sie denn morgen? Was haben Sie heute Morgen zum Beispiel gespielt?
Heute Morgen war es zu früh, weil ich bin ja von daheim erstmal hier ins Studio gefahren. Da bin ich also aus dem Bett gleich ins Auto gefallen. Und ansonsten ist es aktuell gerade, bereite ich etwas vor für nächste Woche, ganz viel Musik von Robert Schumann aus den Waldszenen, Kinderszenen, Davids Bündler-Tänze. Und das ist am frühen Morgen, da sind irgendwie so alle Fenster in mir ganz weit auf und ich kann wirklich da sehr intensiv und offen arbeiten.
Ich glaube, das ist ein schöner Moment. Bei uns sind der Pianist Markus Kreul und der Musikpsychologe Gunter Kreuz. Herr Kreuz, mir ist aufgefallen, bei Ihren Büchern, die Sie veröffentlicht haben, da ist immer glücklich mit drin im Titel. Also wenn es um Singen geht, ums Tanzen, Ich meine, es wäre natürlich toll, wenn Musik uns einfach nur glücklich machen kann. Warum macht uns zum Beispiel, nehmen wir mal das Singen, warum macht uns das Singen glücklich?
Tja, bei den Titeln hat auch der Verlag ein bisschen die Hand im Spiel. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute berichten, dass sie einfach das Singen sie zufriedener macht, wenn sie im Chor sind, dass sie entspannter sind, gleichzeitig energiegeladener. Und da kommt man schon ins Grübeln, was ist das eigentlich für ein fantastisches Gesangspaket, wenn Menschen einfach nur wöchentlich zu einer Chorprobe gehen und davon so viel mitnehmen. Fast alleine. Inzwischen sind noch ein paar Kollegen dazugekommen, die sich für das Thema interessieren. Und ich halte es auch für wichtig, weil es ist doch auch eine Stütze der Gesellschaft, gerade in Zeit von so vielen Krisen wie aktuell.
Aber ein Chor ist ja nochmal eine besondere Form des Singens, nämlich des gemeinsamen Singens. Man ist irgendwie aufeinander eingetunt, sollte es jedenfalls sein, also gemeinsames Singen. Dann gibt es meistens einen Chorleiter, also Singen in der Gruppe. Ich meine, wir haben ja erlebt, wie unter Corona-Zeiten, glaube ich, die größte Chorkrise vielleicht überhaupt der Geschichte, dort zu beobachten war, wie schlimm das auch war für viele Chöre, dass sie eben nicht zusammen singen konnten. Und das konnte man digital eben nicht ausgleichen. Also dieses Singen, dieses gemeinsame Singen ist ja nochmal was Besonderes. Musik gemeinsam machen.
Ja, und immer noch ist, muss man leider sagen. Also es sind ungefähr ein Drittel der Chöre eingebrochen. Das belegen so einige Zahlen von der Uni Eichstätt. Und davon hat sich die Chorlandschaft auch noch nicht erholt. Und es ist auch, ja, man muss sagen, es ist schwierig vorherzusehen, was passiert, weil es sind ja auch viele junge Menschen betroffen. Es fehlten 2 Jahre Kinderchöre, Jugendchöre-Erfahrung, und das schlägt natürlich in der jüngeren Generation viel, viel mehr ins Kontor. Wir merken das aktuell auch bei Anmeldezahlen fürs Musikstudium Land auf, Land ab. Also es fehlen auf absehbare Zeit eine ganze Menge an Multiplikatoren, und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen besorgt über das Musikleben, über das Musiklernen und dass Musik diese Potenziale, von denen wir heute ja noch viel sprechen werden, auch viele Menschen erreichen wird. Ich glaube, das braucht große Anstrengungen. Da ist auch die Politik gefordert, nicht nur jetzt mit Haushaltsmitteln, sondern auch Strukturen zu schaffen, mehr Musikunterricht einfach in die Früherziehung zu bringen, in die Grundschulen, weil da haben wir große Mängel. Und da müssen wir dran arbeiten.
Ja, auch Musikschulen haben lange Wartelisten. Und in den Schulen wird ja auch immer wieder gesagt, Sie haben es angesprochen, dass da oft der Musikunterricht ausfällt oder sowas wie Tanzunterricht. Ich weiß nicht, wie das heutzutage eigentlich ist. Also ich hatte ja sogar noch Tanzunterricht, sowas heute immer noch angeboten wird. Aber das würden Sie sich wünschen, dass das viel mehr passiert? Haben davon auch andere Disziplinen, andere Fächer etwas?
Ja, absolut. Also von Anfang an, praktisch ab der Geburt, ist Musik und Gesang ist zugleich auch Sprachförderung, Bewegungsförderung und auch sozial-emotionale Förderung. Also die Menschheitsgeschichte und die menschlichen Kulturen sind reich an Musik. Es gibt keine menschliche Kultur ohne Musik, keine bekannte Kultur. Von daher ist man sieht zwar keinen unmittelbaren Überlebenswert, aber für die Lebensqualität und für die Gemeinschaft ist es enorm wichtig. Und vielleicht sieht man es umgekehrt an den Regimes, die das eben unterdrücken. Wenn man in Iran schaut, Menschen, die auf der Straße singen wollen, die werden verhaftet. Es darf nicht stattfinden.
Oder Afghanistan.
In Afghanistan komplett verboten. Das ist schon ein tiefer Einschnitt in die Seelen der Menschen und es ist eigentlich eine gesellschaftliche Katastrophe. Und da hält man die Menschen tatsächlich auch in so einer kulturellen Gefangenschaft, die sie wirklich nicht verdient haben.
Aber kann denn Musik eben auch helfen in anderen Bereichen? Nicht jeder ist ja nun super musikalisch und möchte unbedingt eine Chorkarriere starten oder auch sonst als Musiker oder Musikerin unterwegs sein. Hilft das auch in anderen Bereichen, in anderen Fächern, Mathematik, Biologie, was es nicht alles gibt? Wäre es nicht schön, da noch Musik auch noch mit einzusetzen? Ich habe einen wunderbaren Musiklehrer gehabt im Abitur, und der hat tatsächlich die Musik von Johann Sebastian Bach mit Mathematik verglichen. Und das war für mich ein entscheidender Moment, tatsächlich auch Bach zu verstehen.
Ja, also ich denke, wir stehen noch relativ am Anfang, diese Zusammenhänge wirklich aufzudecken. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Studie vom Berliner Sozioökonomischen Panel, die ist vor 10 Jahren erschienen. Und da waren die Autoren überrascht, dass sie festgestellt haben, dass Kinder, die vor dem achten Lebensjahr angefangen, Musikinstrument zu lernen, später in der Schule bessere Noten schrieben und auch bessere kognitiven Leistungen hatten. Wir sind aktuell dabei, diese Daten neu anzuschauen und wir finden genau das fast das Gleiche und eigentlich eher umgekehrt. Es hat weniger Effekt auf die Schulnoten, aber auf die kognitiven Fähigkeiten. Also da gibt es Zusammenhänge, die schon darauf deuten, dass das Musiklernen im Gehirn einiges auslöst. Und obwohl Ursache, Wirkung, muss man irgendwie vorsichtig sein, wie diese Zusammenhänge eigentlich sind. Aber unterm Strich würde ich meinen, dass wir mehr musikalisierte Kinder und Jugendliche brauchen, um das ganze Potenzial richtig auszuschöpfen.
Also Bildungsministerien dieser Republik, Kommunen dieser Republik hört auf Gunter Kreuz. Und Markus Kroll, wie ist es bei Ihnen eigentlich? Also nehmen wir nochmal das Wort glücklich. Warum machen Sie Musik?
Ja, Musik gibt mir unglaublich viel Kraft. Zwar auf ganz unterschiedliche Arten. Also in meinem Alltag als Pianist, der ja vom Üben tatsächlich sehr bestimmt ist, wo ich wirklich alleine mit der Musik, mit meinem Flügel bin. Und da hilft mir wirklich die Musik, über technische, musikalische Hürden, diese zu überwinden und einfach weiterzumachen, bis ich so eine Art ja, Freiheit in der Musik erreiche, die ich für ein Konzert brauche. Und dann im Konzert öffnet sich eine weitere Dimension. Also es gibt dann das Gefühl von Verbundenheit, das sich einstellt mit dem jeweiligen Instrument, mit dem Werk, mit dem Publikum, aber auch mit der Komponistin oder dem Komponisten über Zeit und Raum hinweg. Und
dann so ein Dialog, so ein innerer Dialog.
Ja, genau. Mhm. Man fühlt sich dann wirklich wie in einem ja, endlosen Strom über Zeit und Raum hinweg, eine endlose Energie, die da fließt. Und da hatte ich vor 3 Wochen ein tolles Erlebnis über die Wirkungsweise der Kraft der Musik und warum mich Musik so glücklich macht. Da habe ich an einem Abend in einem Konzert, das war das Abschlusskonzert der Klassikbühne Rhein-Sieg, ein Festival in Nordrhein-Westfalen, in sehr festlichem Rahmen vor einem kultivierten Publikum gespielt. Am anderen Morgen um 8 Uhr dann in einer Turnhalle vor 300 Grundschulkindern Musik von Johannes Brahms bis Andreas Burani. Und die Kinder.
Morgens um 8.
Um 8, ja, ich bin ja ein Early Bird, ist kein das Problem für mich. Und für Schulkinder ist es auch eine ganz normale Zeit. Aber die hielt wirklich auch um 8 Uhr nichts mehr auf den Bänken bei der Musik. Und hier war eben diese, bei beiden Veranstaltungen, die Wirkungsweise der Kraft der Musik im Maximalkontrast erlebbar für mich.
Und sollte man denn vielleicht, da Sie ja nun ein klassischer Musiker sind, vielleicht die Rituale, weil Sie von einem, wie haben Sie es genannt, kultiviertes Publikum, vielleicht die Rituale, die man so kennt, die tradiert sind über die Jahrzehnte, vielleicht über die Jahrhunderte hinweg, von klassischen Konzerten, auch von dem Verhalten, was man erwartet vom Publikum, ne? Dass man eben mucksmäuschenstill ist, dass man zwischen den Sätzen nicht klatscht, dass man natürlich nicht irgendwie sein eigenes Getränk mitbringt oder so oder ähnliches und vielleicht sich auch noch irgendwo festlich herausputzt. Sollte man das alles hinterfragen?
Ja, ich denke schon, mal ganz ehrlich, wenn Sie so eine Situation, nehmen wir mal einen Klavierabend betrachten, da haben Sie einen wunderbaren Interpreten oder Interpretin, die tritt oder der tritt schweigend auf, das Publikum schweigt und wenn wir Glück haben, am Ende des Konzerts hören wir das erste Mal die Stimme dieser Person, die eine anderthalbe Stunde für uns gespielt hat, nämlich dann, wenn sie die Zugabe ansagt. Und ganz ehrlich, kann das sein? Ja, das ist doch befremdlich.
Und Sie sprechen zum Publikum, oder?
Bei Ihrem Konzert? Ja, also bei mir ist eigentlich die Geschichte so, ich bin von Konzerten grundsätzlich sehr fokussiert und irgendwann mal in diesen vielen Jahren, wo ich diesen Beruf ausübe, wechselte das in eine sehr, sehr große Spannung, die mich auch ein Stück weit blockiert hat. Und ich habe mich auch dann im Konzert fast schon beobachtet gefühlt. Als Pianist sitzen Sie ja am Flügel so seitlich zum Publikum, ne? Und das fand ich total befremdlich und ich habe das dann für mich versucht zu durchbrechen, indem ich das Publikum einfach mal begrüßt habe. Und gehen Sie mal in ein Popkonzert, da sagt auch Sting, hallo Berlin, ja, hier bin ich. Wie geht's euch?
Wenn es Berlin ist, wenn man es nicht verwechselt. Berlin,
ja, genau. Und das ist einfach, ich meine, Musik soll Menschen verbinden. Das ist das für mich der Kern. Und mit so kleinen Dingen können
wir... Ich höre bei Herrn Kreuz da Zustimmung, oder? Im Hintergrund.
Ja, absolut. Ja. Ich höre sehr gespannt zu und finde das sehr, sehr faszinierend und auch absolut richtig, was Sie sagen, Herr Kreuz. Das ist wirklich ein bisschen verstörend, dass unsere Kultur so dieses Ritual hervorgebracht hat und damit so eine Musik und Bewegung, als das sind wie bei Geburt getrennte Zwillinge, wenn man jetzt Leute in einen Konzertsaal setzt und diese dürfen sich nicht bewegen und niemand darf was sagen und das um die reine Musikkultur. Das hat so ein bisschen was von der Genie-Ästhetik aus dem 19. Jahrhundert, ja, was wir immer noch mit uns rumschleppen.
Absolut. Ne? Dieser Geniekult, ja, der uns so ein bisschen erstarren lässt. Und das ist zum Beispiel, ich war vor ein paar Monaten...
Fast wie ein Gottesdienst eigentlich, ne?
Ja.
So ein bisschen.
Ja.
So bin ich jedenfalls bei meinen Eltern immer groß geworden, die mich auch in klassische Konzerte geschleppt haben. Ich habe es lange nicht besonders gemocht. Irgendwann, als ich dann älter wurde, habe ich es gemocht. Aber als Kind zum Beispiel, als 9-, 10-Jähriger in klassischen Konzerten, da geht man ja unter.
Also ich wurde da auch öfters als Kind tatsächlich von meinen Eltern selber wieder rausgetragen, weil ich tatsächlich zu lautstark wurde und meine Begeisterung so viel Ausdruck verliehen habe. Ja.
Das ist doch aber eigentlich sehr süß, das zu hören, ja, dass sie es getan haben. Und die Musiker selbst, also gerade wenn Orchester auftreten, dann haben die auch einen bestimmten Dresscode, schwarz-weiß, mehr ist nicht drin. Vielleicht noch die Solistinnen und Solisten oder die Sängerinnen und Sänger, die dann nochmal anders auftreten können, aber ansonsten, soll sich das alles ändern?
Ja, ich glaube, wir sollten ein bisschen weg von dem Kultischen. Ne? Und wenn ein Beispiel, ich war vor ein paar Monaten mal in der Mailänder Scala und das Publikum ist viel offener, viel lautstärker auch. Es war eine Ballettaufführung, ja, und wenn dann besondere virtuose Bewegungen kamen, die haben also gesäuft und oh und ah, das war da im Publikum hörbar. Ja, warum geht das nicht bei uns auch? Und das ist ja nur was ganz Kleines. Oder neulich in einem Klavierabend wurde nach dem ersten Satz geklatscht und da ging gleich so ein Zischeln durch die Reihen, ja, und da wurden die Leute als Kulturbanausen entlarvt vor Ort. Warum? Ich meine, wenn das so aus dem Herzen kommt und da soll ja nun auch Musik hinzielen, dann ist das doch klasse.
Wie geht es Ihnen damit? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Welche Art von zum Beispiel klassischen Konzerten würden Sie sich wünschen, die vielleicht anders aussehen als die, die wir über die lange Zeit hinweg gewohnt waren? Ich glaube, da hat sich auch sowieso schon einiges verändert in der Republik im Musikleben, aber vielleicht eben noch nicht genug. Erzählen Sie uns davon oder schreiben Sie gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Was bedeuten für Sie auch Live-Musikmomente? Welche Erlebnisse haben Sie da gemacht? Das ist ja nochmal auch etwas anderes natürlich, ob man Musik eben erlebt, wenn sie gemacht wird oder ob man sie sich einfach aus dem Streamingdienst oder von Vinyl oder von der guten alten CD noch holt. Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen mit der Kraft der Musik. 0800 2254 2254. Bei uns sind der Pianist Markus Kreul und der Musikpsychologe Gunter Kreutz. Und aus Bobingen ruft an Monika Leopold. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bobingen klingt für mich nach Süddeutschland, nach Südwestdeutschland. Das
Bobingen
ist
in Bayern, ja.
In Bayern, gut. In Bayern, gut, ja.
Alles klar. Also ich gehöre zu den Menschen, die sagen können, Music was my first love, Music is my last. Ich wurde als Kind mit 10 Monaten im Kinderwagen ans Klavier geschoben, angehängt, damit ich nicht rausfallen kann. Das war also der Beginn meiner Karriere. Vor 20 Jahren war ich in Zypern in einem Hotel. Mittlerweile, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 82 und singe immer noch. War ich in einem Hotel, habe geschaut, nah an die Band zu kommen, um zu sehen, wie der Sänger atmet, wie er sich gibt. Und habe das also ganz gut beobachtet, muss also mit den Beinen mitgewippt haben, mit den Lippen die Bewegungen mitgemacht haben, obwohl ich kein Griechisch konnte. In der Pause kam der Sänger zu mir an den Tisch, fragte, ob er sich kurz hersetzen darf. Und habe gesagt, selbstverständlich, bitte sehr, ja, ob ich singen kann. Habe gesagt, ja, kommt drauf an, was, ja. Ich möchte hinterher nach dem Konzert noch einen Moment da bleiben. Er möchte mal schauen, ob unsere Stimmen irgendwie zusammenpassen. Dann dachte man, naja, was soll denn das werden?
Eine Jam Session soll das werden.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann gewartet und nach der Pause kam er dann wieder her und sagte, now I tell you now a Greek song. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann kein Griechisch. Oh, no problem, I teach you, ja. Dann hat er ein Lied vorgesungen, das werde ich nie im Leben vergessen, Kokkino Garifalo, das heißt Rote Nelke. Und ich musste es nachsingen. Und hat er gesagt, perfekt. Ja. Also, ich lag dann 14 Tage am Strand. Er hat mir Texte aufgeschrieben, hat mir die Musik auf eine Kassette überspielt. Ja. Herrlich. Und das Endergebnis war dann, wir sind dann zusammen 20 Jahre aufgetreten und haben zusammen alte griechische Liebeslieder gesungen.
Das ist ja ganz wundervoll. Und das haben Sie in Griechenland gemacht oder auch in Deutschland?
Auf Zypern.
Zypern ist die Insel der Musik für Sie offenbar.
Richtig, ja. Also Zypern ist meine Insel. Ich werde es erzählen, mir kommen jetzt noch die Tränen, ja, weil das so eine schöne Zeit war und die Musik verbindet die ganze Welt, auch wenn man die andere Sprache nicht versteht.
Ja, aber haben Sie Griechisch dann irgendwann auch gelernt oder haben Sie es einfach nur bei den bei der Musik genutzt?
Ich hab nie Griechisch gelernt. Ich hab das
Sie haben es gesungen, aber nicht gelernt. Ja, klar. Warum eigentlich nicht?
Mit der Lautschrift, ja, habe ich mir das hineingezogen, ja. Und also ich muss sagen, das ist ein Erlebnis, sowas hat man nur einmal im Leben. Und leider ist dieser Sängerfreund letztes Jahr verstorben. Mhm. Und das tut mir in der Seele weh.
Ja, also das ist wirklich, hört man ja immer wieder, ne? Also Musik kann verbinden, auch wenn man sich vielleicht mit Sprache nicht versteht, ne? Das scheint
Musik
ja irgendwas zu geben.
Öffnet die Seele.
Ja. Und zwar über Kulturen hinweg, über Sprachen hinweg.
Richtig.
Gunter Kreuz, ist das eigentlich mal, also ich meine, ich glaube, wir spüren das alle intuitiv, aber ist das mal untersucht worden auch, was uns da verbindet?
Das ist natürlich eine wunderschöne Blüte, die die Hörerin da berichtet hat, und darauf kann man gar
Nelke.
Nicht kommen.
Eine rote Nelke.
Ja, wundervoll. Also ich finde das einfach nur schön. Und das ist auch das Tolle, dass wir gar nicht ahnen, was da eigentlich alles passiert, was alles möglich ist, zu was das hinführt. Und natürlich kann die Forschung nur ein kleine Ausschnitte von Wirklichkeit tatsächlich näher anschauen und untersuchen. Aber was immer wieder berichtet wird, ist auch, dass eben Musik stark wirkt. Und inzwischen hat man da auch die Hirnforschung eingeschaltet. Die guckt dann, wo findet da was statt. Und wenn man dann Menschen stark emotional, also Musik, die ihnen persönlich sehr viel bedeutet und die sehr viel positive Gefühle hervorruft, vorspielt und zeigt dann diese Schnittbilder einem Menschen, der nicht weiß, was die Menschen da eigentlich gemacht haben, der sagt, habt ihr denen Kokain gegeben? Da ist ja das ganze Belohnungssystem aktiv oder haben die vielleicht sogar sexuell im Scanner interagiert? Und nein, die haben einfach nur Musik gehört, weil
es dieselben
so stark
Bereiche werden aktiviert.
Es wird das Belohnungssystem aktiviert und mit Dopaminausschüttung. Beim Singen hat man inzwischen auch ein paar Hinweise, dass körpereigene Opiate ausgeschüttet werden, ähnlich wie beim Langstreckenlauf. Also es gibt sehr tiefgreifende positive emotionale Wirkungen im Gehirn.
Wie ist es bei Ihnen eigentlich, Markus Kreul? Haben Sie auch schon mal eine Jam-Session gemacht mit Menschen, die Sie sprachlich nicht verstehen?
Ja, also ich liebe das, grundsätzlich auch vor Menschen zu spielen, die selber gar nicht die Möglichkeit haben, zu Konzerten zu kommen. Und das sind natürlich dann auch Erlebnisse, die natürlich nicht so reibungslos ablaufen wie vor einem, wie ich eben sagte, sehr kultivierten Publikum. Ja, da gibt es manchmal ganz direkte Äußerungen, positive Äußerungen zur Musik, emotionale Äußerungen oder auch Ablehnung. Aber das macht es ja so spannend, dass Musik eben zu unserem Leben gehört, ein Teil unseres Lebens ist und uns zu ihr äußern können, emotional oder
und
auch
sie immer,
kritisch.
Immer verbindet, aber manchmal auch
irritiert.
Spaltet und irritiert.
Ja, irritiert, natürlich, klar. Und was mich gerade auch an der Geschichte, dieses Lied der Roten Rose, Roten Nelke, Entschuldigung, man konnte das ja gerade quasi schon selber jetzt hier schon hören in der eigenen Fantasie. Und aber vielleicht kann man auch.
Ich hab's
dann
auch vor mir, ja.
Mit dem Lied der Roten Nelke sich auch in diese Zeit wieder zurückträumen durch die Musik. Und das kann ja auch dann ein Trost sein. Ne?
Monika Leopold, singen Sie jetzt manchmal nochmal das eben dann alleine?
Ja. Kokino garifalo, kokino garifalo, panos topo kamisos tomeros discardias.
Ich war nicht alle 99. Ja, wunderbar, ganz toll, ganz toll. Ich applaudiere hier, das hört man nicht so richtig wahrscheinlich, aber... aber vielleicht viele, viele tausend andere, die es gerade gehört haben. Monika Leopold in Bobingen, ich danke Ihnen sehr.
Danke auch.
Viele Grüße und noch viel Freude mit diesem Lied und mit vielen anderen. Dankeschön.
Versucht jedes Kind an die Musik zu bringen.
Ja,
richtig.
Ist ganz wichtig.
Das glaube ich auch, das haben wir auch schon gehört, diese Sendung. Dankeschön, viele Grüße, viele Grüße nach Bayern.
Dankeschön.
Danke,
Dankeschön.
Tschüss. Aus Leipzig ruft uns an Ine Klemm, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie sind Musiklehrerin.
Ja, ich bin Musiklehrerin.
Genau. Wie ist es bei Ihnen mit der Musik und dem Lehren der Musik und Ihren Schülerinnen und Schülern?
Ja, ich bin ja mit Musik aufgewachsen. Mein Vater war.
Kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher ran ans Telefon?
Ja.
So ist besser,
Gut. Mein Vater war Musikwissenschaftler und ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich habe mit 6 Jahren Klavier gelernt und mit 12 Geige und dann auch für die Schule etwas Gitarre. Und mir macht Unterrichten immer noch Spaß. ich hätte jetzt aufhören können, weil ich im Rentenalter bin, aber ich mache noch weiter, weil Musiklehrer rar sind. Und ich habe ein schönes Ritual am Anfang jeder Stunde. Die Schüler müssen nicht stehen und Guten Morgen sagen, sondern die sitzen einfach und ich spiele ein Klavierstück vor.
Was spielen Sie dann?
Also, wenn ich merke, die Schüler kommen nach der Hofpause und sind da ein bisschen aufgeputscht, da spiele ich auch mal Bach-Präludium C-Dur vor. Mhm. Oder ich spiele auch Filmmusik, also querbeet.
Und das machen Sie bei jeder Stunde?
Jede Stunde, mhm. Ja.
Und dann ist Ruhe gleich. In dem Moment ist dann auch Ruhe.
Dann ist sofort alle zu. Ruhe, mhm. Weil ich von vornherein immer gesagt habe, also ich habe die 5. bis 10. Klasse, ich unterrichte an der Oberschule. Und da sage ich, ich möchte, dass es mucksmäuschenstill ist. Ihr dürft flitzen, ihr dürft Kopf auf die Bank. Ich mache das Licht manchmal ein bisschen aus und dann geht's los. Für mich ist das schön und für die Schüler auch.
Ja, und dann geht es weiter mit dem regulären Musikunterricht? Oder legen Sie immer wieder mal sowas ein, dann zwischendurch, wenn Sie merken, oh, es wird unruhig? Moment, liebe Freunde, ich setze mich mal wieder ins Klavier.
Da habe ich andere Ideen.
Ja, was machen Sie da?
Da habe ich andere Ideen.
Aber Sie machen viel, Sie musizieren dann mit Ihren Schülerinnen und Schülern ganz viel.
Ja, wobei ich muss sagen, jetzt habe ich nicht mehr so richtig die Power, dass ich wie meine letzte Referendarin. Die hat jedem Schüler ein Instrument gegeben, ne? Und da ging wirklich die Post ab, aber da braucht man dann schon richtig Nerven. Mhm. Ja? Aber diese Selbstmusik machen, ja, das ist eigentlich das Beste. Und singen. Mhm.
Ja. Und Sie haben auch genug Raum und Zeit und Ressourcen zu singen. Also das, wie läuft denn so eine Stunde ab, also bei Ihnen? Also okay, Sie stehen auf vom Klavier und dann, wie geht's weiter?
Meist versuche ich auch, das Klavierstück dann in Verbindung zu bringen mit den Themen, die ich jetzt behandle. Und wenn jetzt also Weihnachten ist, dann spiele ich einfach ein Weihnachtslied vor und lass die erstmal raten. Was ist das für ein Lied? Wer kennt das? Dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch. Wie feiert ihr Weihnachten zu Hause? Singt ihr eigentlich noch? Und so weiter.
Markus Kroll, wenn Sie das hören, dürfte das Herz aufgehen, oder?
Absolut. Also ich finde das ganz toll, dass im Musikunterricht eben Musik erlebbar, fühlbar gemacht wird. Ne? Auch, dass alle daran einfach mal partizipieren können. Und dass es dann so, wie Sie gerade sagen, an das Leben gekoppelt wird, also an Weihnachten. Wie ist bei euch Weihnachten daheim? Wie hört sich Weihnachten in der Musik an? Das ist doch großartig. Das Musikerleben ist, glaube ich, der Schlüssel für alles, was dann kommt.
Ja, wobei ich muss sagen, ne, laut Lehrplan müsste ich eigentlich Notenkunde machen.
Auch. Ah ja, klar.
Aber das lasse ich ganz weg.
Ach, diese Punkte mit den Strichen, wer interessiert das denn?
Ja, nee, das kann ich nicht. Da müsste ich konsequent sein und ich bin nicht konsequent.
Gut so.
Jetzt mal ganz offen gefragt, braucht es eigentlich wirklich Notenkunde in der Schule? Braucht es
also,
das?
Ich kenne tolle Musiklehrer. Wir haben ja so eine Reihe Lust auf Musik, die dann auch in verschiedenen Städten immer stattfindet. Es gibt Lehrer, die das schaffen, dass Schüler nach Musik, nach Noten musizieren. Ich gehöre nicht dazu.
Gunter Kreuz, ja. Sie wollten noch was ergänzen?
Mich interessiert zum Beispiel, wenn ich in den Chor schaue und die haben alle ihre Notenblätter in der Hand, wer singt eigentlich vom Blatt? Ich glaube, kaum jemand.
Das ist auch in großen Chören. Ich war im Gewandhauschor, ist genauso. Ja, also ganz wenig singen von Noten eigentlich.
Ach so, okay, sieht immer so aus, aber gut, okay.
Nee, das täuscht, weil man imitiert das, was die anderen machen.
Ja.
Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis, weil die Notenblätter in der Hand, die sind so eine Krücke, dass man vielleicht für den Text oder so. Eigentlich braucht man nur den Text und die Melodie macht man nach.
Ja, das ist einfach so. Viele Leute singen nach. Und manche sind im Nachsingen besser als ich.
Ich habe Notenkunde gehasst in der Schule, deswegen beruhigt mich das ein bisschen. Es rehabilitiert mich auch ein bisschen im Nachhinein, ehrlich gesagt. Ine Klemm, dann viele Grüße an Ihre Schülerinnen und Schüler.
Mache ich.
Ich wäre gerne Mäuschen bei Ihnen, ehrlich gesagt. Ich wäre gerne dabei, wenn Sie sich einfach. Ja, das mache ich, weil allein schon die, weiß nicht, wie lang da Ihre Musikstücke sind, die Sie spielen, vielleicht 3-4 Minuten, aber das sind vielleicht auch schon dann fast ein bisschen magische Momente in so einem Schultag, während eines
solchen Schultags. Ich glaube, da steckt aber auch noch eine weitere Botschaft mit drin, weil das zeigt auch, dass dieses Zuhören ist nicht einfach eine ein passiver Vorgang, sondern es ist eine, ist eigentlich schon eine Aktivität der Schüler, dass sie nämlich zu sich kommen, auch wenn sie den Kopf auf der Bank haben, aber sie hören was und sie sind bald in der Musik dabei und sie sind in der Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das auch schon etwas auslöst. Noch besser, und das, da hat Frau Klemm völlig recht, ist, wenn die selbst Musik machen, weil Allensbach-Umfragen zufolge haben 70% der 17-Jährigen nie ein Instrument in der Hand gehabt. Es sind immer noch zu wenige, die an Genuss kommen, Instrumente zu spielen. Und trotzdem ist es, glaube ich, sehr viel wert. Und da könnten sich so einige Schulen auch was davon abschneiden, dass sie das mit aufnehmen, so einen Gedanken, Kinder mit Musik zu erreichen.
Ja, eine Sache möchte ich noch sagen. Es wäre gut, wenn so eine Initiative, die es nur an bestimmten Schulen gibt, ganz wenig in Deutschland, jedem ein Instrument, wenn das sich mehr durchsetzen würde. Nicht jedem einen Computer oder Laptop, sondern jedem ein Instrument.
So wie in Hamburg, die haben das, jedem Kind ein Instrument an den Grundschulen, flächendeckend. Großes Erfolgsmodell NRW hatte das gehabt, aber gibt es jetzt so Nachfolgemodelle. Aber was gerade in den Südländern, da wird alles kulturelle Techniken dann so vermanscht und da kommt eigentlich nichts mehr. In Bayern, Baden-Württemberg, tut mir leid, die sind noch da im Tiefschlaf. Also musikkulturelles Entwicklungsland in dem Bildungsbereich, muss man traurigerweise sagen. Also, und gerade das sind ja reiche Länder. Und warum können die nicht ihren Musikunterricht besser an den Schulen organisieren? Das verstehe ich nicht. Da ist wirklich noch viel zu tun.
Also die Bildungsministerien dieser Republik müssen sich gerade hier einiges anhören, glaube ich, in dieser Sendung.
Ja. Ist doch, das wäre nicht viel schlecht, Luft, wenn das,
ja. Ja, viel Luft nach oben. Vor allem auch, glaube ich, was zum Beispiel auch die Ausstattung von Musikschulen angeht, wo, wie gesagt, das kennen, glaube ich, viele, viele Eltern, wenn sie versuchen, ihre Kinder anzumelden. Also außerhalb der Schule, an den Musikschulen eben. Ne? Dass sie dann mit langen Wartelisten zu kämpfen haben oder eben viel Geld für private Musikschulen ausgeben müssen. Da ist noch einiges im Argen, glaube ich, und wir hören aber, welche Wirkung, welche Kraft Musik haben kann, also auf dort noch mehr Ressourcen reinzustecken. Da, glaube ich, ist einiges noch zu holen. Ine Klemm in Leipzig, Musiklehrerin, die ihre Musikstunden immer damit beginnt, sich ans Klavier zu setzen und ihren Schülern was vorzuspielen. Ich danke Ihnen sehr.
Danke
und
auch.
Wünsche ein schönes Wochenende. Viele Grüße ins schöne Leipzig.
Dankeschön.
Und tschüss. Und wir bleiben einfach noch in Sachsen und gehen nach Chemnitz zu Stefan Nobis. Er ist nämlich Berufsmusiker. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen? Also, wir haben jetzt zwar gerade über Schulen gesprochen, Sie müssen von der Musik leben. Das heißt also, das ist eine ziemlich eine klare Entscheidung, die Sie getroffen haben, glaube ich, in Ihrem Leben, welche Musik, was Musik für Sie bedeutet. Wie ist es mit der Musik bei Ihnen im Alltag?
Also, ich bin Berufsmusiker, das ist richtig. Und ich habe aber verschiedene Standbeine als Musiker, beziehungsweise ja, im Tonstudio auch als Produzent. Aber mir geht es halt schon in dieser Sendung hauptsächlich um Musik, logischerweise. Und ich könnte zu vielen Sachen was sagen. Das vielleicht mit der Notenschrift angefangen. Ich habe das sehr spät in meinem Leben gelernt und muss sagen, das war für mich eine absolute neue Welt, die mir da sich geöffnet hat. Weil als ich das begriffen habe, wie das und viele Zusammenhänge dort erkannt habe, vorhin war ja das Gespräch oder ging es um Mathematik und Musik. Also das ist echt so ein Riesenfeld und ich habe das eigentlich erst während des Studiums begriffen, weil ich bin wirklich ein ganz miserabler Notenleser. Aber
oh, wie sympathisch.
So bin ich auch.
Wie sympathisch, wollte ich gerade sagen.
Ja, ich bin aber eben auch nicht über die Notenschrift zur Musik gekommen. Ich hatte ein musikalisches Elternhaus und drei Geschwister, die Musik gemacht haben. Ich war der Jüngste, bin der Jüngste und habe da viel mitbekommen. Das war echt sehr nützlich, will ich mal sagen. Ja, aber ich hätte ganz viel zu erzählen.
Vielleicht nehmen wir eine Sache raus. Ja.
Zwei Sachen, ganz kurz eine. Vorhin war die Rede von einem Menschen, der nicht mit seinem Gegenüber sprechen kann, aber trotzdem Musik machen konnte. Mir ging es auch mal so, wir waren eine Band, die kam zugereist, wir kannten uns nicht. Wir haben nur einen Soundcheck zusammen gemacht, weil die Band viel zu spät kam und wir haben dann ein ganzes Wochenende gespielt und es war wie aus einem Ding. Aber kurioserweise mit dem Gitarristen, der das initiiert hat, das Sprechen war nicht so leicht. Wir haben uns zwar verstanden, aber wir waren in verschiedenen Welten, aber musikalisch hat es einfach...
Was spielen Sie eigentlich für ein Instrument? Habe ich Ihnen gar nicht gefragt.
Ich bin Keyboarder, also Pianist, alle möglichen Sachen.
Alles, was Tasten hat?
Tasteninstrumente, genau.
Mhm.
Aber die andere Geschichte, das kann ich auch kurz machen. Ich war in einer schweren Situation in meinem Leben über eine längere Zeit. Die Stimme wird ein bisschen brüchig, weil es mich wirklich immer noch bewegt. Und ich habe in dieser Zeit Musik gehört von einer Sängerin, einer Kanadierin, Mary Chapin Carpenter. Und zwei Alben, in der sie existenzielle Sachen aus ihrem Leben verarbeitet hat. Und ich habe da so viele Parallelen gefunden, nur in manchen Sätzen. Und die Verbindung aus Musik und Text hat mich in dieser Zeit, ich kann es wirklich so sagen, ohne, es klingt pathetisch, aber es ist wirklich so, hat mich zurück ins Leben gebracht. Weil ich das nicht fassen konnte, dass da jemand ist, tausende Kilometer entfernt, der scheinbar genau weiß, wie es mir geht. Mhm. Also ich könnte da sehr viel erzählen, aber es würde die Sendung sprengen.
Aber das sind Sie zufällig auf Sie gestoßen oder wie kamen Sie gerade zu dieser Musikerin,
Mary Chapin Carpenter? Ich habe das auf einem Sender ein Lied gehört und das fand ich interessant, die Stimme, ich hatte die vorher noch nicht gehört und das Minimalistische an diesem Song. Und dann habe ich mich gekümmert, wer denn das ist, und bin dann auf dieses Album oder auf diese Alben gestoßen und habe die mir dann auch bestellt. Und ich kann mich noch erinnern, die kamen an. Und ich war ziemlich erschöpft und lag auf dem Sofa und habe die ganz leise gehört und es war wie ein warmer Mantel, der sich um mich gelegt hat, also weil die fantastisch auch produziert waren oder sind und hat mich unglaublich erreicht und ich habe gedacht, das gibt es einfach nicht. Das war wie so ein warmer Mantel.
Ja.
Und natürlich dann in der Zeit.
Der sich so schützend um einen legt dann auch in schlimmen Zeiten.
Richtig gut getan hat und dann mit der Zeit bin ich in die Texte eingetaucht und das war einfach fantastisch. Also das war so eine existenzielle Erfahrung.
Ja, ich glaube, das können viele Menschen nachvollziehen. Das muss irgendetwas Magisches geben, was man vielleicht gar nicht so genau beschreiben kann. Ne? Also man kann es schlecht analysieren, oder? Ich reiche es mal in die Runde. Also was macht diesen magischen Moment aus, wenn man das Gefühl hat, das ist die Musik, die mich jetzt ausdrückt?
Das ist eben die große Kunst. Also es erinnert mich ein bisschen an die Corona-Zeit und da gibt es ja auch interessante Lieder, die Millionen Klicks gekriegt haben. Zum Beispiel ein Didi Hallervorden Corona-Song. Und da war mir auch irgendwie klar geworden, der hat es geschafft, eine Befindlichkeit, wir sind im Lockdown, wir können nicht so, wie wir wollen, wir sind eingeschränkt, ich weiß, wie es dir geht und ich fühle genau das Gleiche und es kommt, ja, und dieses zu treffen und einfach zu sagen, du bist nicht allein mit deinem Gefühl von Hilflosigkeit, von was auch immer. Und das finde ich ist große Kunst, wenn man das schafft und Künstlern ist eben gegeben, diese Nerven zu treffen, ob bei einer einzelnen Person, wie gerade bei dem Hörer aus Chemnitz, oder eben bei vielen Menschen, denen es ähnlich geht. Und das finde ich immer wieder faszinierend.
Ich denke halt, dass Musik ganz offen und ganz frei ist. Also wenn wir drei jetzt zum Beispiel einen Musiktitel hören, dann werden in uns ganz unterschiedliche Bilder, ganz unterschiedliche Gefühle wach. Und deswegen ist Musik für viele Menschen dann ein Trost oder eine Hilfe, weil jeder darin etwas finden kann, etwas daraus ziehen kann. Und das bietet die Musik einfach in ihrer Vielfalt an.
Stefan Nobis, und Sie hören es bis heute immer wieder? Die Musik von Mary Chapin Carpenter? Ja,
ja, also
und auch wenn jetzt diese Phase vielleicht schon vorbei ist in Ihrem Leben?
Ja, und es erreicht mich immer wieder. Ich habe das letzte auf einer Fahrt nach Österreich, auf einer längeren Fahrt wieder gehört und es ist immer noch ganz tief, ja.
Mhm. Und macht es Sie dann traurig oder glücklich oder macht es Sie stärker? Was macht das?
Stärker. Mhm. Es ist so eine, ja, vorhin kam schon mal der Vergleich mit Religion oder Gottesdienst, ja. Es ist so eine Selbstvergewisserung, die da stattfindet. Man kehrt zurück in diese Zeit und man weiß, was man erlebt hat und auch wie man rausgekommen ist und viele Gedanken, die man dort doch zwischenzeitlich vergisst oder verdrängt, kommen wieder und man sagt, ja, doch, genau so war es doch und du hast es nicht umsonst durchlebt und so weiter und so fort. Ja.
Stefan Nobis in Chemnitz, vielen Dank und noch viele gute Stunden mit der Musik von Mary Chapin Carpenter zum Beispiel oder auch andere Musik oder ihre eigenen auch, wenn sie selber spielen.
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ich will ja keine Eigenwerbung machen, aber ich habe auch schon komponiert, wir haben sehr schöne Sachen schon gemacht, ein Rilke-Programm und so weiter. Also da ist auch ein großer Reichtum einfach. Wie gesagt, man könnte sendungssprengend hier reden.
Ja, wir werden das immer wieder aufgreifen. Die Musik bleibt uns erhalten, also das ist schon mal ganz sicher. Das ist, glaube ich, ein ewiges Phänomen. Wir werden das immer wieder aufgreifen, gar keine Frage. Stefan Nobitz in Chemnitz, tausend Dank und viele Grüße.
Und ich bedanke mich. Tschüss.
Ja, natürlich, sehr gerne. Und Johannes Fischer hat uns geschrieben aus Dortmund per E-Mail. gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Ich habe gerade eine schlimme Trennung hinter mir und fühle mich ständig zu der Musik aus der Zeit des Betrogenseins hingezogen. Es ist wie eine Sucht, die Musik berührt mich unglaublich, aber im negativen Sinne. Kann Musik also auch unglücklich machen? Gunter Kreuz. Also ich meine, die Frage, ob man das dann hört, ne? Ob man das hören muss, wenn sie einen unglücklich macht.
Aber, ja, also ich Musik per se ist eigentlich vollkommen neutral. Sie verbindet sich eben mit dem, mit unseren Einstellungen, unseren Erfahrungen. Ja, vor rechten Rattenfängern sind wir nicht geschützt, weil die auch Musik einsetzen, um Menschen an sich zu binden für ihre zerstörerischen Ideologien und sind damit leider auch erfolgreich. Und es gibt eben negative Erfahrungen, die wir immer wieder triggern können mit Liedern, die eben damit verbunden sind. Das ist leider so. Und das gehört eigentlich auch dann zur Realität im Umgang mit Musik dazu. Mhm. Genauso, das ist ein anderes Thema, aber was Herr Kreul indirekt angesprochen hat, diese Bedrücktheit oder Lampenfieber, was ja noch was Positives ist, aber bei Profimusikern sich dann auch zu Bühnenängsten auswachsen kann. Wobei man.
Und zu Blockaden, richtig.
Ja. Und zu Blockaden. Oder eben, wenn man die Kraft von Musik mal physisch betrachtet und im Orchester, da gibt es sehr viele Schläge auf die Hörgesundheit. Das gehört auch mit in die Realität, dass wir große Orchester haben mit viel Blech und die armen Streicher und Holzbläser, die vor dem Blech sitzen, die kriegen eine ganze Menge Schalldruck ab. Und wir merken auch in Untersuchungen, dass das ein großes Problem ist, ist auch sehr tabuisiert. Man spricht in den Orchestern sehr wenig über diese Probleme. Oder es gibt auch keine Offenheit, um mit Bühnenängsten umzugehen oder Strategien. Ich glaube, dieses Kommunizieren mit dem Publikum könnte so eine Strategie sein, dass diese Befremdung, dieser Graben, da sind ja die hohe Kunst und hier ist das Publikum und alle sind vollkommen stumm. Es kann als ein erhabener Moment empfunden werden, es kann aber auch sehr bedrückend sein. Und ich glaube, diese Seiten sind es so, die da aufeinandertreffen.
Ich habe noch einen Gedanken zu dem Hörer gerade. Musik, diese schmerzhafte Musik der Trennung, die er immer wieder hört. Ich sehe darin auch was Positives. Also er konfrontiert sich damit ja immer wieder mit diesem Schmerz und drückt ihn damit auch aus, bringt ihn nach außen. Und das ist ja therapeutisch vielleicht dann auch ein Weg, den dann bald auch loszulassen, anstatt ihn zu verdrängen. Also ich sehe da durchaus etwas sehr Positives auch drin, auch wenn das im Moment bestimmt unangenehm ist, aber das wird schon.
Und wir haben es schon angesprochen, tatsächlich die heilende Wirkung von Musik, die therapeutische Wirkung von Musik. Dazu erreichen uns ziemlich viele E-Mails, auch mit eigenen Erfahrungen. Stefan aus Gera schreibt uns zum Beispiel, er musste sich im Jahr 2018 einem Klinikaufenthalt unterziehen wegen einer Depressionserkrankung, 5 Monate lang. Und am Ende der Therapiezeit schlug mir meine Bewegungstherapeutin vor, schreibt er hier, meine Zeit in der Klinik in einer Bewegungs- oder Tanzperformance wiederzugeben. Ohne jegliche Erfahrung in solchen Ausdrucksformen gelang es mir, zu den ersten beiden Titeln des Tokotronic-Albums Die Unendlichkeit, das mich durch die Therapiezeit begleitete, meinen Weg nachzugehen und ihn für mich so zu reflektieren. Danke dafür, liebe Bewegungstherapeutin. Und dann schreibt uns auch Uli Siebers, Musik hat mich vor 2 Jahren von einer Long-Covid-Erkrankung geheilt. Musik machen hat mir geholfen, meine Müdigkeit zu überwinden und der Vergesslichkeit entgegenzuwirken. Mittlerweile habe ich auch einen eigenen YouTube-Channel, trete auf und gebe das weiter. Und Anja Falkenberg schreibt uns aus Stralsund. In einer Kur erlebte ich sehr eindrucksvoll die Selbstheilungs- und Selbstermächtigungskraft des gemeinsamen Musizierens, als eine Musikanwendung dort wegfiel. Während der Kur beschlossen einige Teilnehmer einfach, sich weiterzutreffen, und wir fanden einen klavierkundigen Patienten, der uns unterstützte. Und dann haben sie auch noch gesungen. Für mich war das Singen emotional der heilsamste Moment des ganzen Kuraufenthaltes. Also ein Plädoyer für die umfassende Bereitstellung von musiktherapeutischen Angeboten in Kurbehandlungen. Und es schreibt uns auch Sarah El-Safti aus Bielefeld. Zum Thema Kraft der Musik fällt mir ein, ich habe vor ein paar Jahren in der Weihnachtszeit zusammen mit einer Freundin in einem Heim für demenzkranke Menschen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Weihnachtslieder gesungen und sie auch noch auf der Harfe begleitet. Und es war so berührend zu erleben, wie diese Menschen dort, die zum Teil schon so viel aus ihrem Leben vergessen haben, bei den Liedern aufgeblüht sind und auch textsicher waren. Das war eine unglaublich schöne Erfahrung. Das schreibt uns Sarah El-Safti aus Bielefeld und uns ruft an Sabine Pinkepank. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe aus Groß-Ilsete an. Hm. Das ist zwischen Hannover und Braunschweig.
Ja. Wie ist bei Ihnen mit der Musik? Sie sind Ergotherapeutin.
Ich bin
meine Kollegin schon verraten.
Ich bin und habe eine Praxis in Vechelde und wollte kurz berichten über eine Patientin, die schwer dement ist und infolgedessen auch sehr, sehr depressiv ist, die ohne jeden Lebensmut zu mir gebracht wird einmal in der Woche. Und nachdem wir gemeinsam gesungen haben, gilt sie als der glücklichste Mensch auf der Welt aus meiner Praxis raus und sagt, ich freue mich schon so sehr auf das nächste Mal. Mhm. Es ist also ganz, ganz wunderbar zu sehen, wie jedes Mal, wenn sie zum Singen kommt und an ihre alten Fähigkeiten anknüpfen kann, was das mit dieser Dame macht.
Was sind das für Lieder, die Sie singen?
Das sind Volkslieder. Mhm. Sie war früher im Chor und im Kirchenchor. Beides ist durch Corona weggebrochen. Und das ist jetzt die einzige Stunde in der Woche, in der sie nochmal zur Musik zurückkommen kann. Und das löst so viel in ihr aus, dass sie wieder positiv ist, dass sie wieder trinken möchte, dass sie essen möchte. Und vorher möchte sie wirklich nur zum Friedhof gebracht werden.
Also Musik scheint ja wirklich bei Depressionen, bei Demenz Unglaubliches zu bewirken, oder Gunter Kreutz?
Ja, ich habe das große Glück, als Wissenschaftler beteiligt zu sein an einer großen internationalen Studie zu Musikinterventionen gegen Depressionen und Demenz in Altenheimen. Und wir haben fleißig Daten gesammelt. Die Studie war sehr schwierig umzusetzen, weil 2 Jahre Corona-Zeit das verhindert haben, zu den Menschen zu gelangen und dort was zu machen. Aber im letzten Jahr ist es dann doch noch gelungen, so ungefähr die Hälfte der Rekrutierungszahlen zu erreichen. Und insgesamt haben wir, glaube ich, über 1000 Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen in Niederlanden, England, Deutschland, Norwegen und in der Türkei eingeschlossen. Und wir stehen jetzt vor der Auswertung. Es gibt aber schon eine Vorläuferstudie aus Australien mit dem gleichen Studienprotokoll. Und da kam raus, dass das Gruppensingen tatsächlich einen Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen hatte. Und die Studie ist deshalb von Bedeutung, glaube ich, weil es eine klinische Studie ist, die also allen medizinischen Standards genügt, mit Verblindung, mit randomisiert Kontrollen, mit allen methodischen Waffen, die man anbringen muss, um letztlich auch sowas wie einen gemeinsamen Bundesausschuss zu beeindrucken, die ja auch die Richtlinien setzen für Krankenkassen. Und unsere Hoffnung ist, dass das irgendwann mal umgesetzt wird, dass dieses Singen in Seniorenheimen nicht nur ein Beiwerk ist, sondern einen echten, messbaren, nachweisbaren Beitrag für die Lebensqualität von älteren Menschen mit Demenz und mit den sehr häufig damit einhergehenden Depressionen leisten kann. Und das ist mir auch ein großes Anliegen. Und das kann natürlich die wenigsten Menschen mit, oder weniger Menschen mit Demenz werden, sind ja in, die meisten sind ja zu Hause, die wenigsten, weniger sind ja in Pflegeeinrichtungen. Und das muss man natürlich auch sehen, dass das in der häuslichen Pflege auch, da gibt es auch Studien zu, mehr umgesetzt wird. Deswegen finde ich das, also ich grinse sozusagen von Ohr zu Ohr vor Freude über diesen Beitrag der Hörerin, weil das trifft genau den Nerv. Und ich glaube, es ist auch wieder ein großes Anliegen, wo wir in der Gesundheitspolitik, wir waren ja schon bei der Bildungspolitik, eigentlich ein Weckruf, dass man mit solchen sehr kosteneffektiven Interventionen viel erreichen
man
kann.
Man braucht ja nicht viel. Man muss ja nur Musik machen. Ne?
Ja.
Dazu braucht man nicht mal ein Instrument. Da kann man ja auch einfach singen.
Ja, man darf aber nicht vergessen, auch das braucht eine Professionalität, weil es ist auch nicht kein leichtes Terrain, in Pflegeeinrichtungen zu arbeiten. Und auch das braucht eine gute Ausbildungsstrukturen, die es leider auch noch zu wenig gibt. Mir schwebt vor, dass man auch in der Rehabilitationspädagogik mehr Kulturtechniken vermittelt. Das ist vielerorts völlig unterbelichtet und man könnte da wirklich sehr viel erreichen. Auch vulnerable Gruppen wie eben ältere Menschen mit Demenz oder andere neurologische Erkrankungen oder auch körperliche Erkrankungen, die könnte man viel besser erreichen mit Musikangeboten.
Also könnte man eben nicht nur diese Erkrankungen, Depression und Demenz, sondern eben auch ganz andere Heilungsprozesse bei anderen Krankheiten eventuell noch mit ansprechen.
Genau, genau, weil mit jeder auch körperlichen Erkrankung ist ja die Psyche mit betroffen. Das ist ja kaum zu trennen. Und man hat sehr gute Erfahrungen auch im Bereich Schmerzbehandlung. Auch da geht es ja darum, dass man eventuell an den Schmerzbildern nicht so viel ändert, aber an den Selbstbildern und dem Umgang und dem Management mit Beeinträchtigungen. Und das, da kann man, glaube ich, sehr viel machen. Und da hat man auch sehr viel Erfahrung, sehr viel Studien unternommen. Und es ist, glaube ich, an der Zeit, dieses Momentum zu nutzen, da auch mehr in die Praxis zu bringen und an den Strukturen zu arbeiten. Das ist für mich unverständlich, warum Erzieherinnen und Erzieher überhaupt keine musikalischen Komponenten haben. Es ist immer von Bundesland zu Bundesland verschieden. Also ich meine, in Thüringen machen da sehr viel, in anderen Bundesländern machen die fast nichts. Und damit verliert man Generationen schon von Anfang an, die so ohne eine Grundmusikalisierung dann, wenn das nicht in den Familien aufgefangen wird, dann durchs Leben gehen.
Sabine Pinkepank, danke sehr für diesen Anruf und für Ihre Erzählung von Ihrer Patientin.
Ich danke auch und ich muss sagen, das Grinsen von einem Ohr zum anderen, das teilen wir jetzt.
Das glaube ich.
Was ich toll finde, dass Sie Volkslieder singen, das ist ja erstmal heute eher selten der Fall. Und wenn wir mal überlegen, die Themen im Volkslied, das sind die Themen, die uns Menschen schon immer bewegen, Heimat, Liebe, Natur, also da spürt man doch im Singen gleich auch diese Verbundenheit und letztendlich ist dann dieses Singen dieser Lieder auch eine Lebensbejahung.
Ja. Bis auf die gelben Wagen mit dem vierten Strophe, wenn der Sensemann kommt.
Ja, die lassen wir halt weg, wir singen nur die Strophe 3. Lieber weg.
Ja, ja, klar. Genau diese Strophe lässt meine Patientin auch ganz bewusst immer gerne weg.
Wusste ich doch.
Sehr gut, sehr gut. Ist vielleicht doch die bessere Version dann ohne diese Strophe. Ich danke Ihnen sehr und viele, viele Grüße auch unbekannterweise an Ihre Patientin.
Das werde ich ausrichten.
Dankeschön.
Und ich bin sehr angetan von Ihrer Sendung.
Danke. Viele Grüße.
Ja, tschüss.
Und wir gehen nach Hamburg zu Annette Heilmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo.
Hallo, wie ist bei Ihnen mit der Musik?
Ja, ich berichte über meine Tochter. Sie ist 17 Jahre alt und hat eine komplexe Behinderung, ein Gendefekt, Rett-Syndrom. Und wir haben sehr früh entdeckt, dass für sie Musik nahezu lebensnotwendig ist. Das ist bei dem ganzen Gendefekt, also es ist fast nur Mädchen betroffen, alle haben eine sehr große Leidenschaft zur Musik. Und bei ihr ist es so wie die Luft zum Atmen. Also sie braucht erstmal die Musik, um auch überhaupt, dass man sich ihr gut annähern kann. Und sie hat aber ihren ganz eigenen Musikgeschmack, also sie kann nicht sprechen, aber sie wählt dann mit ihrer Art der Kommunikation sehr gezielt aus, bleibt der Musik auch treu was uns dann zu ungefähr 10 Jahren Shakira
hat. Ich glaube, da mussten Sie durch.
Da mussten wir durch. Jetzt passen wir ein bisschen mehr auf, was wir ihr anbieten. Aber sie hat einen breiten Musikgeschmack. Das geht von Karl-Heinz Böhm erzählt über Mozart. Ist aber ihr Lieblingslied ist Drake, Hotline Bling. Und das hilft ihr nicht nur in ganz schweren Situationen, also vielen Schmerzsituationen, aber eben auch, um einfach in einen angenehmen Zustand zu kommen. Und wir haben jetzt letztens, sie hat eine schwere Epilepsie, müssen regelmäßig EEG machen. Und wir hatten noch ein bisschen Zeit bei der Untersuchung, haben dann ein Experiment gemacht und haben 2 Musiken gespielt, eins, was sie gar nicht mag. Und das EEG schlug sofort aus, wie wild in alle Richtungen. Also spielte total verrückt ihre Gehirnströme. Und wir legten Drake auf, Hotline Bling, und innerhalb von einer Zehntelsekunde war alles ruhig, tiefenentspannt und das EEG so wie es sein soll. Und dann dachten wir, ja, jetzt haben wir es schriftlich drauf.
Drake.
Muss verschrieben
werden eigentlich, ja. Ich meine, wir lachen drüber, im Grunde genommen, ja, natürlich müsste man Musik vielleicht auch verschreiben, oder?
Ja. Also für sie ist es wirklich...
Vielleicht auch Live-Musik. Vielleicht tritt Drake mal live auf für
sie wird jetzt
Menschen wie ihre Tochter.
Ja, dass er jetzt kommt und für sie spielt. Aber ich glaube, da hat er wahrscheinlich mehrere solche Anfragen, ja.
Also es ist wirklich faszinierend, was Musik bewirken kann.
Ja, man muss auch sehen, das EEG misst ja nur die Aktivität in der Hirnrinde. Das geht also ein paar Millimeter ins Gehirn rein und mehr ja nicht. Aber das sind ja Resonanzen, die praktisch aus dem noch viel mehr Bereich des Gehirns berühren. Und sicherlich ist auch das Belohnungszentrum damit mit betroffen. Und das ist schon faszinierend, was da berichtet wird. Und das sind natürlich sehr ermutigende Fälle. Und auch die sind teils unter dem Radar. Auch solche Fallstudien müsste man eigentlich mehr beschreiben in der medizinischen Literatur, um klar zu bekommen, was da im Einzelfall auch möglich ist.
Und vielleicht eben auch Live-Konzerte verschreiben. Es war teuer für die Krankenkasse, aber vielleicht hilft es ja. Also.
Genau. Wenn das eine Lösung wäre, wäre das wunderbar.
Ja, weil ich vermute mal, dass Sie sonst, weil Sie sagen, Shakira mussten Sie jahrelang hören, dass Sie es dann gemeinsam hören. Ne? Sie machen das nicht mit Kopfhörern, Sie setzen Ihrer Tochter keine Kopfhörer dann auf.
Genau, wir machen es nur, wenn sie dann ihr Umfeld stört. Oder wir waren eben mit Shakira dann auch in Italien, da war sie noch sehr klein als Touristen und es lief dann in den Kirchen sehr laut Shakira und die Blicke der anderen Touristen waren dann etwas irritiert. Und in solchen Situationen setzen wir ihr jetzt Kopfhörer auf, aber ansonsten versuchen wir es ihr ganz leise immer nur laufen zu lassen. Und mussten eben auch in der Schule, die für in der Schule ist es natürlich auch sehr störend, und aber irgendwann haben sie einfach auch gemerkt, dass es lebensnotwendig ist, dass es nicht irgendwie ein Privatvergnügen ist, sondern sie das einfach braucht.
Wie ist das eigentlich mal ganz generell mit, also vielleicht nochmal die Frage an Markus Kroll, Gunter Kreuz, mit Kopfhörern und mit dem Musikhören im Raum? Wenn ich das erlebe, wenn ich sozusagen, ich weiß nicht, darf man das eigentlich, Kopfhörer auf dem Fahrrad? Ich würde erst mal sagen, man darf es, wenn man den Verkehr hört. Ja, ich habe so eine Funktion, da kommt der Verkehr, so eine Transparenzfunktion, da kommt der Verkehr durch. Also ja, wie auch immer, jetzt habe ich mich geoutet als Kopfhörerfahrer, Fahrradfahrer. Nein, was ich damit sagen wollte ist, wie unterschiedlich ist da die Wirkung aus Ihrer Sicht, mit sich eingeschlossen zu sein unter dem Kopfhörer und im Raum?
Also das ist natürlich, also was ich manchmal mache, wirklich bei mir daheim alle Türen auf zu machen und die HiFi-Anlage ganz aufzudrehen und dann einfach so von Musik umhüllt zu werden, das finde ich ganz schön. Aber tatsächlich liebe ich doch wirklich Live-Konzerte, weil es ist ja, Musik ist ja nicht nur ein Hörerlebnis, sondern auch ein Seherlebnis. Also wenn man Musiker, egal welchen Genres, erlebt, wie sie in der Musik aufgehen, wie sie die Menschen erreichen, wie sie mit ihrem Instrument verschmelzen. Das gehört doch einfach dazu. Das ist doch was ganz Faszinierendes.
Gunter Kreuz, wird Musik anders wahrgenommen, wenn sie gemacht wird live in dem Moment?
Absolut. Also Stravinsky hatte recht. Der hat gesagt, man muss sehen, wie Musik gemacht wird. Und das kann ich auch nur voll und ganz unterschreiben. Kopfhörer nochmal beim Fahrradfahren kann ich nicht unterschreiben, weil es gibt Studien, dass die Reaktionszeit sich tatsächlich verlangsamt, wenn man denkt, ja, das Auge wäre schneller. Nein, das
Auge ist träger. Machen Sie mir meine Freude nicht kaputt. Jetzt ist
doch, das muss ich an der Stelle, weil die Hörerinnen und Hörer sollen schon die Botschaft bekommen, lassen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen nicht mit Kopfhörern aufs Fahrrad, die Unfall
Machen Sie nicht so wie ich.
Ja? Nein, gut, auf keinen Fall. Okay. Weil
von heute an mache ich das nicht mehr, versprochen.
Wir sind Vorbilder und wir müssen da drauf achten. Und es sind zu viele Schutzbefohlene, die vielleicht in eine Situation geraten, in die sie nicht geraten müssten. Weil es ist einfach so.
Weil Musik dann vielleicht doch wie eine Droge wirkt, oder? In dem Moment. Man ist abgelenkt.
Ja, es ist eher ein Maskierungseffekt, weil man tatsächlich weniger Geräusche hört, die einen vielleicht das Leben retten können und das Auge es nicht schnell genug erfasst. Und das ist einfach, ja, empirische Tatsache, da kommt man nicht drum rum.
Annette Hallmann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gerne. Und falls Drake in der Redaktion anruft, geben Sie unbedingt meine Nummer.
Unbedingt. Das machen wir auf jeden Fall. Ich finde auch, das sollte dann vielleicht auch die Krankenkasse übernehmen. Das hat ja nun, wie wir sehen, ganz klar gute Wirkungen. Ja. Und so ein schönes Tag. Ich würde mich damit anmelden bei dem Live-Konzert, wenn ich mit dabei sein darf.
Ja? Sie sind sehr, sehr herzlich eingeladen.
Ich gehe auch zu Shakira, wenn es sein muss. Also wunderbar. Es ist ja oft so, dass man jetzt, man muss gar nicht unbedingt Fan von bestimmter Musik sein, habe ich schon erlebt. Aber wenn man sie live erlebt, hat man plötzlich ein ganz anderes Verhältnis dazu. Sie würde man vielleicht aus der Konserve gar nicht hören, aber beim Live-Moment ist man dann doch irgendwie dabei, ne? Also, weiß nicht, wie es der Runde geht, aber ist oft
ja,
so.
Beim Chorsingen ist bestes Beispiel. Also, ich würde mir die Musik nicht unbedingt zu Hause auf CD anhören, die man im Chor mitsingt. Ja. Aber man macht das sehr gern, hat wirklich tolle, tiefe Erfahrungen und fragt sich, warum eigentlich, weil die Musik ist doch vielleicht nicht unbedingt das, was man primär auswählen würde.
Geschmack, ja. Und trotzdem, live macht man es dann trotzdem mit. Annette Hallmann, viele Grüße nach Hamburg.
Vielen Dank.
Danke für den Anruf.
Tschüss.
Danke, tschüss. Markus Kreu, Sie, ich habe schon oft genug gesagt, Sie sind Pianist und jetzt wäre endlich mal die Gelegenheit auch zu hören, wie Sie spielen. Es ist zwar jetzt nicht live,
leider,
weil Sie Ihr Klavier nicht mitnehmen konnten ins Studio, aber Sie haben was mitgebracht aus den vielen Aufnahmen, die Sie gemacht haben, nämlich einen ungarischen Tanz von Johannes Brahms. Warum gerade dieses Stück?
Ja, also im Tanz können wir ja auch das Unsagbare ausdrücken. Das finde ich schon mal faszinierend. Also wenn wir mal jetzt von Brahms weggehen, gehen Sie mal in einen Club und wir hören alle den gleichen Rhythmus und trotzdem bewegen wir uns ganz individuell und drücken etwas aus, was man nicht in Worte fassen kann. Finde ich ganz spannend. Und in dieser Aufnahme, die ich Ihnen da sehr ans Herz gelegt habe, spiele ich zusammen mit einem wunderbaren Cellisten, mit Guido Schiefen, mit dem mich viel verbindet. Und diese Zusammenarbeit ist sehr speziell. Wir sind beide Rheinländer, also so klassische Frohnaturen, aber gleichzeitig sehr unterschiedlich. Und wir pflegen in unserer Probenarbeit schon so respektvolle Reibereien, so mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Der Guido Schiefen ist eher so der schwägerische Typ und ich gehe in der Musik immer ganz gerne geradeaus. Aber dadurch entsteht dann doch letztendlich etwas, ja, spannendes Ganzes. Und das finde ich faszinierend und das liebe ich sehr an dieser Zusammenarbeit.
Musik von Johannes Brahms, hier gespielt von Markus Kroll am Piano, gemeinsam mit dem Musiker Guido Schiefen. Markus Kroll ist bei uns, der Pianist und Dozent für Liedgestaltung der Uni Augsburg. Und Gunter Kreuz ist Musikpsychologe an der Uni Oldenburg. Und wir fragen nach der Kraft der Musik heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Die Kraft der Klänge. Warum berührt uns Musik? Das ist unser Thema heute Vormittag. Und aus Schwerin ruft an Christiana Lüdecke. Schönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem.
Morgen, Christina Lüdecke, mein Name. Ich bin Musikerin, Cellistin und möchte mich erstmal bedanken, dass Sie genau dieses Thema auf die Tagesordnung genommen haben, sozusagen. weil ich bemerke, dass bei Studierenden heutzutage doch ganz andere Dinge im Vordergrund stehen, um dann eben später auch irgendwo einen Job zu bekommen. Aber der Ursprung von Musik ist ein anderer und die Kraft der Musik und das Heilende auch der Musik war früher viel mehr ausgeprägt. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, zwei kleine oder vielleicht, wenn ich darf, sogar drei kurze Sachen zu erzählen. Vor einigen Jahren...
Vielleicht machen wir zwei draus. Aber legen Sie los, legen Sie los.
Ja, Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt?
Alles gut, nein, alles gut. Wir sind ganz Ohr.
Gut. Also vor einigen Jahren hatte ich ein Solo-Programm gespielt mit Elektrik-Cello und Akustik-Cello und hatte ein Stück im Programm von John Tavener, dem englischen Komponisten, das hieß Trenos, bedeutet so viel wie Klagegesang. Und da er selbst Nahtoderfahrungen gemacht hatte, wollte er das als einen lichtvollen Klagegesang eigentlich sehen. Und am nächsten Tag kam eine Frau auf mich zu und sagte, wissen Sie, ich bin lungenkrank und habe gestern schon speziell bei diesem Stück gemerkt, dass ich da irgendwie eine Linderung spüre und heute sind meine Schmerzen weg. Ich weiß, dass das nur vorübergehend ist und sie hatte sowas wohl auch schon mal erlebt, aber das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, weil damit rechnet natürlich niemand und das passt genau zum Thema die Kraft der Musik, finde ich. Das war das eine und das andere. Meine Mutter lag vor einigen Jahren im Koma und ich durfte sie eine Woche lang auf der Intensivstation begleiten und habe alles Mögliche gemacht. Handmassage, Fußmassage, ich habe sie angesprochen, weil ich weiß, dass auch Menschen, die im Koma liegen, irgendetwas spüren. Und es gab keinerlei Veränderungen. Und in meiner größten Not habe ich angefangen zu singen. Ich habe gefragt, ob ich etwas singen darf. Und die Pfleger sagten, ja, natürlich. Und dann sang ich so einige Lieder. Und irgendwann ging mein Repertoire aus. Und ich habe einige Lieder wiederholt. Also, am nächsten Tag erwachte sie aus dem Koma. Und ich sagte zu ihr, Mütterchen, was machst du denn für Sachen? Du fällst ins Koma und ich mache hier alles Mögliche. Und du wachst nicht wieder auf. Und ich habe auch für dich gesungen. Und da sagt sie, ich weiß. Und da dachte ich, naja, das sagt sie jetzt nur so. Und dann hat sie mir die Lieder aufgezählt, und zwar die, die ich wiederholt habe. Und das fand ich wirklich ungeheuerlich. Also, und das erzählt sie bis heute. Ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber dadurch, dass ich ihr in dem Gespräch dann, als sie aufgewacht war, nicht gesagt habe, was ich gesungen habe, konnte sie es also von mir nicht wissen. Sie scheint, ich kann es nur so vorsichtig sagen, sie scheint es gehört zu haben.
Also es scheint einzudringen, ne? Auch ins Unterbewusste, auf eine Art. Christina Lüdecke in Schwerin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für Ihre Berichte und wünsche noch ein großes Repertoire beim Singen. Vielleicht werden Sie es brauchen.
Oh ja.
Ja, wenn es irgendwann mal ausgeht. Aber ich kann das gut verstehen. Also ich meine, dass Sie überhaupt das alles noch parat haben. Ich weiß nicht, wie textsicher ich wäre bei diversen Liedern.
Ich verrate es Ihnen ehrlich. Ich
aber
habe
man hat
nur
ja ein Smartphone dabei. Ah, okay. Ich würde einfach googeln.
Mehr Textsicherheit hatte ich dann auch leider nicht.
Ich würde einfach googeln. Oder es gibt ja bei den Streamingdiensten auch die Funktion, dass man sich die Lyrics oder den Text anzeigen lässt und dann einfach mitsingt. Ganz das geht ja auch.
Darf ich noch eine ganz kleine Sache sagen, die mir auch sehr am Herzen liegt?
Bitte.
Ganz kurz.
Natürlich.
Ja, ich arbeite hier in Schwerin am Konservatorium und neben uns sind die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und die haben einen wunderbaren Yehudi-Menuhin-Saal, einen ganz kleinen Saal. Und zu Yehudi-Menuhin gibt es folgende Geschichte, der hat ja unheimlich viele Stiftungen ins Leben gerufen und Projekte und sowas und eins davon heißt Live Music Now, das kennen bestimmt einige. Und damit hatte er sich zum Ziel gesetzt, Studentinnen und Studenten zu befähigen, auch durch Coaches, selbst zu moderieren und ihre Programme anzusagen. Und zwar deswegen, weil sie in Brennpunkten musiziert haben. Sie sind auf Kinderkrebsstationen gegangen, sie sind in Gefängnisse gegangen und also, wie ich sagte, an Brennpunkte, um einfach auch wieder zu spüren, wofür musizieren wir? Was können wir mit der Musik Menschen, die vielleicht sonst da gar keinen Zugang haben, da auch schenken? Und das ist ein Projekt, was ich wirklich sehr, sehr bewundere.
Ja. Das ist ein tolles Projekt, ja.
Das ist ganz toll. Also Frau Lüdecke, da will ich auch noch diesen Gedanken nochmal vertiefen.
Markus Kroll.
Ja, genau, die Sie am Anfang gerade aufbrachten. Sie haben, glaube ich, so etwas gesagt wie das dass junge Musiker oft gar nicht so diesen Kontext zu sehen, wie Musik in unserem Leben ja auch wirkt. Und das liegt auch ein bisschen daran, glaube ich, weil heute das professionelle Musizieren ja einen so hohen Standard bekommen hat. Ja, man muss so unglaublich fit sein, man muss vergleichbar sein. Und dann verliert man manchmal diese Anbindung an das, was Musik eigentlich ist, wie sie uns hilft, wie sie unser Leben bereichert. Und das ist natürlich Live Music now in Perfektion, wie Sie schon gesagt haben. Und das dürfen wir, glaube ich, wirklich nie vergessen, dass wir auch mal Fehler auf einer Bühne machen können, weil es doch auch um etwas anderes geht, um etwas viel Wichtigeres.
Ja, deswegen, da kann ich Ihnen voll zustimmen. Deswegen freue ich mich so, dass Sie genau diese Sendung machen und auch, dass ich das erzählen durfte, weil ich selbst unterrichte auch seit vielen, vielen Jahren. Hm. Und mache immer wieder Klassenvorspiele. Und durch Zufall sind im Moment mehrere Erwachsene in meiner Klasse. Mhm. Und die berichten mir von wirklich traumatischen Erlebnissen, Vorspielerlebnissen, wo es genau um das ging, was Sie eben geschildert haben. Also wir müssen eine gute Leistung abliefern, wir sollen möglichst keine Fehler machen. Und bei meinen Klassenvorspielen geht es wirklich lustig und vergnüglich zu. Wir spielen alle zusammen und Fehler werden als Freunde begrüßt. Und das kommt da wirklich nicht drauf an. Und eine Schülerin
sagt... Man kann auch mal den Text vergessen, wenn man singt. Man kann auch mal den Text vergessen, wenn man singt.
Genau, wobei wir spielen Cello. Ich bin ja Cellistin.
Klar.
Genau, aber manchmal singen wir auch. Und ich finde das so wichtig. Ich finde das wirklich wichtig, mit der Musik wieder zu den Wurzeln zurückzukommen. Übrigens hat Menuhin ja auch unter anderem mit Ravi Shankar zusammengespielt, dem großen indischen Sitar-Spieler. Und da gibt's ja diese Rags, die eben auch in der indischen Heilkunst im Ayurveda tatsächlich zum Heilen dienen. Und also Sie müssen noch eine zweite Sendung machen.
Mindestens. Ich habe den Eindruck, die Kraft der Musik ist einfach unendlich geradezu.
Ja, das glaube ich auch.
Auf vielen, vielen Gebieten und oft auch, glaube ich, unterschätzt.
Ja.
Christina Lüdecke, viele Grüße nach Schwerin. Viel Spaß noch mit Ihren Schülerinnen und Schülern und mit Ihrem eigenen Musizieren. Und viele Besucher bei den diversen Konzerten, die Sie da vielleicht auch noch mitspielen. Dankeschön.
Ja, und bleiben Sie so auf so einem Level mit Ihrem Sender. Ich habe die Rundfunkzeitung abonniert, tatsächlich die haptische, und streiche mir jeden Tag irgendwas an. Also großartig.
Es gibt ein Heft, was man abonnieren kann, wo man einiges über unser Programm erfahren kann, viele Hintergründe, es kommt immer monatlich.
Ganz toll.
Danke, dass Sie es abonniert haben. Danke und viele Grüße.
Ja. Danke sehr. Tschüss.
Tschüss. Und ich habe den Eindruck, also Musik kann heilen, kann verbinden, kann Kraft geben, kann Menschen auch wieder Energie zurückgeben. Und eine Sache, die das kann, ohne dass man singt oder dass man musiziert, ist tatsächlich auch der Tanz. Das ist ja auch etwas, Gunter Kreutz, was Sie beschäftigt hat in einem Buch. Tanzen, glücklich, schon wieder glücklich, mit Tango, Salsa und Co. Und das ist auch etwas, was Christine Hübermann aus Hannover beschäftigt. Schönen guten Morgen.
Ja.
Bei Ihnen wird Tanz im Rahmen des Hochschulsports angeboten.
Ja, sowieso, aber es gab ein besonderes Angebot, das war der freie Tanz. Also ich bin jemand, der die bei Musik kaum stillsitzen kann.
Komm, so ruhig noch ein bisschen näher ans Telefon.
Ja, ist es so besser?
So ist besser, ja. Mhm.
Okay, genau. Ich muss mich eigentlich immer zur Musik bewegen und es gibt bei uns im Hochschulsport jede Menge also sozusagen Tanzangebote, Salsa, was weiß ich. Aber es gab ein Angebot, der sogenannte freie Tanz, wo eben mit bestimmten Bewegungs- oder Aufmerksamkeitsaufgaben vollkommen frei sich bewegt werden konnte zu einer Musik, die von den drei sich abwechselnden unterschiedlichen Dozentinnen auch unterschiedlich mitgebracht wurde. Und das hat für uns, die wir da teilgenommen haben, einen Wahnsinnsfreiraum eröffnet.
Also man konnte komplett frei improvisieren, je nachdem, wie man denn die Musik empfunden hat.
Genau.
Darf man das als freien Tanz verstehen, ja?
Genau. Mhm. Es gab dann Hinweise oder auch kleine Aufgaben, wie mit den anderen in Kontakt zu gehen wäre. Also sozusagen, waren wir frei und konnten wirklich unseren eigenen Tanz in diesem Raum entfalten. ganz normaler Gymnastikraum wurde irgendwie dazu, was weiß ich, also wirklich einem echten Freiraum. Ja, leider machen die drei also jetzt gemeinsam Babypause. Es gab ein Baby.
Ist ja auch schön, aber in dem Fall vielleicht doof für sie, ne?
Ja, ja, uns fehlt das allen sehr, denke ich, allen, die da teilgenommen haben. Und wir hoffen sehr, dass es irgendwann die Gelegenheit gibt. Also ich hatte auch mit einigen anderen Teilnehmerinnen überlegt, ob wir das nicht gemeinsam in der Zwischenzeit aufbauen können. Aber es ist doch auch eine große Verantwortung, immer da zu sein, immer diesen Raum dann auch zu füllen mit einem Angebot. Ja, aber es ist unglaublich heilsam. Also mir hat es zum Beispiel auch sehr durch eine persönliche Krise geholfen. Also ich war da, also es hat mich sehr gestärkt. Also ich habe mich sehr verbunden mit mir und den anderen gefühlt. Also das war unglaublich schön und wunderbar. Und ich denke, dieses einfach einen Raum öffnen, wo Menschen sich quasi ohne Vorgaben oder eben mit Hinweisen, ne, mit Anleitung, aber ohne strenge Vorgaben, ohne kommerzielle Interessen drumherum bewegen können, das fehlt. Ne? Klar, also klar, Privatpartys können sowas Ähnliches schaffen, aber da ist dann doch meistens nicht so der Tanz im Vordergrund, sondern doch eher das so Socializing.
Und der Party-Aspekt.
Ja. Eben.
Was auch nicht schlecht ist, also was auch nicht schlecht ist, aber.
Auch heilsam zuweilen irgendwie.
Ja.
Wenn man es nicht übertreibt, aber gut.
Ja. Mhm. Gunter Kreuz, dann müsste Ihnen doch das Herz aufgehen, oder? Wenn Sie das hören.
Ja, also die Hörerin hat auch gerade diese Ambivalenz mit angesprochen, weil natürlich ist das auch ein Geschäftsmodell. Wenn man im globalen Maßstab sich die Musikindustrie anschaut, dann verdienen die am meisten Geld mit der Clubkultur, mit den DJs und DJs und was dazugehört. Und das ist vielleicht nicht das, was sich viele Hörerinnen und Hörer als unter einem heilsamen Tanz vorstellen, wo dann vielleicht auch noch Substanzen gereicht werden an Menschen mit getrübtem Urteilsvermögen, und das ist dann, wird es dann doch geradezu gefährlich, also in den Szenen, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Aber viele Menschen macht das glücklich.
Oder
sie haben eine gute Zeit, so würde ich es mal formulieren.
Ja, bis eine gute, laute Zeit, wenn sie dann ohne Tinnitus aufwachen am nächsten Tag, dann kann man auch gratulieren. Also ich sehe das sehr kritisch und ambivalent, dass man diese Clubkultur völlig, man achtet zum Beispiel darauf, dass die, es gibt ja EU-Richtlinien über Lautstärke, dass man die dort arbeiten schützt, aber die Rezipienten sind da relativ ungeschützt. Aber das nur am Rande.
Manchmal, aber ich will da kurz nochmal einhaken, weil ich glaube, es gibt Millionen von Menschen, die gerne in Clubs gehen und ordentlich laute Musik hören wollen und sie auch, glaube ich, körperlich spüren.
Das glaube ich.
Wollen.
Da bin also ich direkt der Widerspruch.
Ich habe schon oft erlebt, also nicht oft erlebt, aber immer wieder, dass laute Musik, auch wenn sie gerade dann ganz besonders körperlich spürbar ist, wenn es starke Bässe gibt zum Beispiel, dass sie dann wirklich vielleicht weniger eine musikalische als mehr so eine physische, eine rein körperliche Erfahrung sein kann.
Das ist ein Mythos. Also Entschuldigung, aber da muss ich doch energisch widersprechen, weil dass sie das wollen, das stellen wir so in den Raum, weil sie es ja machen. Aber keiner sagt, eigentlich, wenn es leiser wäre, fände ich es auch gut, aber ich will ja keine Spaßbremse sein, weil die anderen wollen es ja laut haben. Und da entsteht so eine kollektive Blase dessen, dass man, und viele gehen ja auch mit Hörschutz rein, oder man hat bei Rockkonzerten, gibt man Hörschutz aus. Also wenn es euch zu laut ist, macht euch doch da Oropax dran. Wie idiotisch ist das eigentlich? Weil ich brauche doch nur, oder sind diejenigen vielleicht schon ertaubt, die diese Anlagen bedienen, die hören das gar nicht so laut, weil sie selber gar nicht das Hörvermögen mehr haben. Also ich sage mal ganz ketzerisch, das ist eine Blase von, und natürlich, wenn Sie Altersvorsorge betreiben, kaufen Sie Aktien von Hörgerätehersteller. Sichere Bank, weil die machen, zahlen Dividenden, die werden steigende Kurse haben.
Der Kreuz ist schon zynisch geworden im Laufe seines Arbeitslebens.
Ja, also ich verstehe es nicht, und es ist auch eine kulturelle und es ist eine kommerzielle Veranstaltung. Auch positive, auch wenn auch kommerziell sind, finde ich die Tanzschulen, Gesellschaftstänze, die sich auch sehr breit aufstellen, aber auch da, es gibt ja dann Anleitungen und Tanzschrittmuster, die man lernt. Und deswegen ist das auch so wertvoll, dass es eben auch diese sehr freien Angebote gibt. Das kostet natürlich mehr Überwindung, ist auch nicht vielleicht jedermanns Sache, weil man vielleicht doch etwas sucht, wo man Anschluss findet, weil das Socializing natürlich genau auch mit dazugehört. Und das ist vielleicht auch das Schöne, dass es diese breiten, vielfältigen, bunten Angebote von Tanzmöglichkeiten gibt. Aber nochmal, diese Clubkultur würde ich da als einen Sonderfall, kommerziell sehr erfolgreich, aber dass Millionen das wollen, würde ich nicht unterschreiben.
Eine Million gehen zumindest in die Clubs, wenn man sich die das anschaut. Gehen hin, ja. Also gut, müssen wir es offen lassen. Vielleicht schreiben uns ja einfach mal noch schnell ein paar Clubgänger. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon wach sind oder vielleicht kommen sie gerade aus dem Club.
Um 10:15 Uhr. Die sind noch nicht wach.
Ja, nein. Oder sie kommen gerade noch. Vielleicht. Es gibt ja auch Clubnächte, die bis in den nächsten Morgen oder in den nächsten Tag hineingehen. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das wäre die E-Mail-Adresse, wo Sie vielleicht nochmal eine Lanze brechen können für die Clubkultur. Gunter Kreuz ist nicht so ein großer Freund davon, aber Gunter Kreuz. Und damit würde ich gerne Christine Hübermann in Hannover verabschieden. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wünsche noch viel Spaß und viel Erfolg und hoffe ich, dass das wieder weitergehen kann mit dem Kurs.
Ja, ich möchte hier nochmal die Gelegenheit nutzen, auf diese wunderbaren Lehrerinnen Karin, Katrin und Iliana zu grüßen. Also ich hoffe,
das ist rausgegangen.
Die kommen wieder. Ja. Danke.
Der Bedarf ist jedenfalls da. Vielen Dank und viele Grüße nach Hannover. Und ich wollte Gunter Kreuz einfach Sie nochmal als jemanden ansprechen, der den Tanz ja sehr liebt, offensichtlich, der daran glaubt, dass er glücklich machen kann. Ich glaube, da sind Sie garantiert nicht der Einzige. Tanzen ist ja nochmal was ganz Besonderes, glaube ich, was nochmal eine ganz besondere Art ist, auch mit Musik umzugehen. Obwohl, ich denke gerade nach, man muss ja, glaube ich, gar nicht unbedingt Musik haben, um zu tanzen. Das geht auch ohne Musik, ne? Jede Art von rhythmische Bewegung ist gut, oder?
Ja, es gibt sogar ausgesprochene, ich will nicht sagen Musikfeinde, aber es gibt so ein Lager von Tänzern, die sagen, der Tanz ist völlig autonom, der braucht auch keinen Klang, der existiert so für sich. Und ich glaube, den Menschen sollte man auch nicht widersprechen, die jetzt ohne Musik und ohne Klang tanzen wollen. Das Tanztheater nutzt das ja als Ausdrucksform, wo man bedingt auf Geräusch oder überhaupt auf Klänge angewiesen ist, sondern man möchte den Fokus auf die Bewegung haben. Das ist, finde ich, auch legitim. Aber wenn man dann in die Breite schaut, dann sind doch die allermeisten Tanzformen tatsächlich mit Musik verbunden.
Wie ist es mit Tango zum Beispiel? Also ich traue mich da nicht so richtig ran. Können Sie das?
Ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich auch lange nicht getraut. Also ich habe immer mehr die Nase platt gedrückt an irgendwelchen Milongas und da reingeschaut und bewundert, wie die da diese Schritte da aufs Parkett bringen. Und das war für mich eine riesige Hürde. Und bis ich mir dann ein Herz gefasst hatte, damals in Berlin, und hatte dann von einer Cousine, die Mitbewohnerin im Haus, die wollte auch einen Tanzkurs machen. Und da haben wir uns zusammengetan und hatten dann in verschiedene Berliner Tanzschulen ausprobiert und da unsere ersten Tango-Schritte unternommen. War eine sehr schöne Zeit. Leider ist sie, diese Tanzbahn, inzwischen verstorben. Aber das ist
Gunter Kreuz, eine tolle Erinnerung. Der Musikpsychologe von der Uni Oldenburg, sucht eine neue Tanzpartnerin fürs Tango. Darf ich das so verkünden?
Ja, ich habe schon.
Sie haben schon wieder eine. Gut. Ja. Sonst hätten wir Ihnen hier einfach im Radio helfen können. Ich glaube, da gibt es viele Menschen, die das gerne tun. Man muss sich aber ziemlich mögen. Ne? Bei Tango muss man sich sehr mögen, wenn man zusammen tanzt. Man ist sehr nah beieinander.
Man ist nah beieinander, aber man kennt sich vielleicht gar nicht und dann hat erstmal zum ersten Mal Blickkontakt gehabt und tanzt dann zusammen. Das kann auch passieren, das passiert andauernd. Und man guckt dann, ob die Chemie stimmt auf der Tanzfläche.
Ja, die Chemie. Auch. Und man muss sich auch riechen können, ne? Man muss sich irgendwie körperlich da einigen können, oder? Ist ja schon durchaus ein erotischer Moment damit, also Tango.
Ja, das wird von außen betrachtet schon. Aber ich würde sagen, mit Erotik hat das erstmal überhaupt gar nichts zu tun, sondern man.
Das hatte ich schon befürchtet.
Ja. Es ist nicht der vertikale Ausdruck von horizontalen Verlangen, wie das so oft charakterisiert wird, oder viel weniger. Also die Außenansicht, ja, klar. Die Kleidung, Accessoires und die Bewegung wirkt alles sehr stimulierend und so. Aber aus tänzerischer Sicht von Tänzern ist es wieder anders. Es ist sehr emotional tatsächlich, aber es ist auch sehr körperlich und es ist eine Begegnung. Aber es ist erstmal ja ein menschlicher Austausch und eine menschliche Nähe, die erstmal völlig, also aus meiner Sicht, und es wird auch von vielen anderen Tänzern bestätigt, völlig unerotisch ist. So komisch, wie das klingt, aber es geht um menschliche Nähe. Und das ist nochmal was anderes. Und das hat einfach noch viele Facetten, die eben nicht nur auf dieses eine hinauslaufen.
Und Gunter Kreutz, wie ist es bei Ihnen so? Alleine Tango tanzen ist nicht, ne? Oder?
Nee, das ist eindeutig ein Paartanz und das ist auch ganz gut so. Wobei, es ist ein Leader-Follower-Tanz. Also es ist, das kann gleichgeschlechtlich sein, das kann, die Rollen können vertauscht sein. Das ist auch, finde ich, auch wunderbar und das wird auch mit sehr viel Leben und gefüllt und ja, also es hat ganz viele Facetten, auch viele verschiedene Tempi, verschiedene Formen, verschiedene Stile. Und ich glaube, das ist das riesengroße Angebot. Und dann noch drumherum die Literatur, die Accessoires. Ja, es gibt ganz viel, wo man den ganzen Lebensstil eigentlich daran
ausrichtet. Darum spielen mit Rollen, ne? Und mit Charakteren und ist auch ja, ein bisschen Show ein auch dabei, für sich selbst, ja, vielleicht auch für die anderen.
Man erfindet sich ein bisschen neu und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Man lernt dazu und man merkt auch, dass es einen verändert. Und ja, wir haben ja schon einiges über gesundheitliche Wirkungen gesprochen. Man hat bei Tango ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht bei Menschen, die mit Bewegungsstörungen leiden, beispielsweise Parkinson. Patienten, wo die medikamentös und mit medizinischen Interventionen sehr gut eingestellt werden können, aber bestimmte Symptome sind einfach schwierig und da kommen dann Musik, Tanz und Rhythmus ins Spiel, weil da so solch diese Arretierung, das kann wieder Bewegungsfluss auslösen, es kann überhaupt die Menschen wieder zu flüssigerem Gehen verhelfen. Da gibt es sehr viele Erfahrungen, positive Erfahrungen, yeah. Und es macht wiederum natürlich auch wieder mehr Lebensmut.
Ja, yeah. Die Kraft der Musik, darum geht es uns heute. Aria Krikson ruft uns an aus Wegberg. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wo ist Wegberg?
Nee, das ist im tiefen Westen.
Im tiefen
Westen? Was heißt das? Kreis. Im Westen ist bei Mönchengladbach.
Okay.
Nah an der holländischen Grenze.
Wir sind ganz Ohr.
Ist gut. Ja, ich bin Musikerin. Ich habe allerdings mein Leben lang viel im Vertrieb gearbeitet, weil mit Musik Geld verdienen ganz großes Thema, anderes Thema, sehr schwer ist und schon immer war. Ich sage immer scherzhaft, der Mozart ist auch als armer Mann gestorben. Geht es auch nicht anders als.
Weil er sein Geld rausgehauen hat, aber gut.
Unter anderem, ja. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass ich immer Musik gemacht habe. Und die Zeit, in der ich sehr intensiv gereist bin weltweit, hatte ich immer meine Reisegitarre bei mir. Das ist so eine Gitarre, die hat keinen akustischen Korpus, sondern nur so Kunststoffbögen, die diesen Korpus formen, aber ansonsten ist es hohl, das Instrument. Und man kann dann über Ohrhörer sich leicht spielen oder auch ohne im Hotelzimmer dann. Und ich musste das immer an der Flugzeugsicherheit vorstellen, das Instrument, weil viele kennen
das. Mussten losspielen?
Ja, habe ich auch gemacht zum Teil in München einmal. Habe ich an der Sicherheit gespielt, aber man hört natürlich aus so einer Gitarre nichts. Und für mich war das immer wie ein Stück Heimat, wenn ich irgendwo war, ob es in Shanghai war oder in Amerika, auch in Deutschland, im europäischen Ausland. Ich hatte immer meine Gitarre dabei. Ich habe komponiert, ich komponiere auch meine Musik. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Bluesharp zu spielen. Wissen Sie, das ist diese kleine diatonische Mundharmonika, Manche sagen, da sind eh keine falschen Töne drauf. Das ist auch schön. Und mit dieser Mundharmonika habe ich nach einem Geschäftstermin in New York auf der Fahrt zurück ins Hotel gespielt, im Taxi. Und als wir dann am Hotel waren und ich dann meine Rechnung zahlen sollte, wollte, hat mir der Fahrer die Rate erlassen und sich für die Musik bedankt.
Und das ist so, das ist wunderbar, das ist wunderbar. Ja. Das heißt also, Sie haben ihn wirklich ziemlich berührt mit dieser Musik. Wir laufen hier gerade so ein bisschen auf die Nachrichten zu, Aria Gregson. Ich nehme das einfach mit und es ist eine so wunderbare Geschichte, dass ich die auf jeden Fall sehr mit viel Freude mitnehmen werde. Viele Grüße nach Wegberg.
Danke.
Viel Spaß mit Ihrer, mit Ihrer Mundharmonika. Und vielen Dank auch für diese Geschichte. Und Ina aus Lambsbourne schreibt uns, ich habe heute Abend ein Wohnzimmerkonzert mit zwei Musikern aus England. Ich liebe die intime Atmosphäre in meinen vier Wänden. Musik transportiert Gefühle ein Leben lang. Euer Thema macht mich gerade sehr glücklich. Also wenn man das hört. Ich glaube, das waren sehr schöne, sehr bewegende, sehr auch energiespendende zwei Stunden. So ging es mir jedenfalls. Ich danke Ihnen sehr. Markus Kroll, Pianist.
Hat mir eine Freude gemacht, bei Ihnen zu sein. Danke.
Danke für Ihre Zeit. Und Gunther Kreuz, der Musikpsychologe. Auch
vielen,
für Ihre
Dank.
Zeit. Tausend Dank.